Hallo, schönen guten Morgen. Ich bin heute das erste Mal in diesem Jahr im Gottesdienst, daher sage ich ein frohes neues Jahr euch. Und ich wünsche euch, dass so wie die Sonne heute so herrlich scheint über Weiß, dass die Herrlichkeit Gottes über euch scheine in diesem neuen Jahr. Denn wenn die scheint, dann färbt es ab auf uns, oder? Und das wünschen wir uns doch. Nicht, dass wir die Lichtquelle sind, sondern wir sind wie Monde. So hat mal der große Reinhard Bonnke das erzählt. Wir sind wie Monde und Jesus ist die Sonne. Der Mond ist aber manchmal so hell, dass du tatsächlich ein Buch lesen kannst. Aber nicht aus sich selbst, sondern weil er von der Sonne so frontal angeleuchtet wird. Und so dürfen wir sein, wie helle Monde. Du kannst das erste Bild mal hintun, bitte. Letztes Jahr im Ende des Sommers haben wir uns entschlossen, dass wir einen Schwerpunkt nehmen für eine geraume Zeit, nämlich bis Jahresende, und da verschiedene Aspekte ansehen. Erinnert ihr euch noch, welcher Schwerpunkt das war? Gemeinschaft, Familie Gottes, genau. Und am 4. Adventssonntag, da haben wir zusammen gefeiert. Wer war denn da an diesem Tag von euch? Oh, wo war der Rest, so wie ich, im Bett, krank? Schade. Also, ich habe gehört, dass es sehr gut gewesen sein muss. Ja, viel Freude da war und echten Segen. Also, wir machen das wieder dieses Jahr, 4. Advent. Merkst dir schon mal. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass man Gott Danke sagt für das, was man mit ihm erlebt hat. Denn wer Dank sagt, opfert Lobpreis für Gott. Und dann sagt die Bibel weiter, das ist der Weg, dass ich ihm zeige, das Heil, also das Gute, was für ihn da ist. Und wenn du darüber nachdenkst, was in den letzten Wochen und Monaten im alten Jahr gewesen ist, was fällt dir denn da ein, muss jetzt nichts sagen, aber ein, was, wo Gott dich angesprochen hat, wo der Heilige Geist dich angesprochen hat zum Thema Familie Gottes. Was hat es bei dir ausgelöst? Es ist sehr gut, wenn wir bestimmte Dinge, wenn Gott was mit uns macht, wenn wir die uns merken, nicht nur schnell, ich fühle mich gut, abhaken, sondern sie zu einem Meilenstein in unserem Leben setzen. Denn wenn ich mal nicht weiß, wo ich hin muss, kann ich zum letzten Meilenstein zurückgehen, wo ich Gott begegnet bin und wo es ganz klar war, dass ich ihn gehört habe. Das ist das Gute an Meilensteinen. Und dann von da kann ich wieder einen Wegweiser aufrichten. Wir sind ja insgesamt unterwegs und wollen uns 5 Aufträge, die Jesus für uns persönlich und als Gemeinde hat, ansehen. Und der nächste Auftrag, der jetzt nach der Gemeinschaft, nach der Familie Gottes kommt, das ist Jüngerschaft. Jüngerschaft ist jetzt nicht gerade mehr so ein populäres Wort. Du wirst also im normalen Leben draußen kaum jemand finden, der von Jüngerschaft redet oder Jünger im Sinne von älter vielleicht, aber Jüngerschaft, was heißt das? Natürlich alle Frommen unter uns, wir wissen das, ja, haben wir ja schon als Babys gehört, was das ist. Aber wir werden uns in den nächsten Wochen mit diesem Auftrag von Jesus beschäftigen, was das bedeutet, Jüngerschaft. Und als Einstieg würde ich gerne mal einen Freiwilligen bitten zu kommen, der meint, dass er gut lesen kann oder die. Sonst suche ich mir jemanden aus. Das Mikrofon mal bitte. Also, Freiwillige vor. Keiner muss aufs Klo. Ja. Miri, da kommt jetzt gleich ein Text da vorne. Und den darfst du einfach mal, du kennst den nicht, einfach mal vorlesen, okay? Die ersten 2 Sachen da oben, die lese ich, die ersten 2 Zeilen. Und dann bist du dran, okay? Also, was das Hirn alles kann, einfach drauf loslesen, auch wenn es komisch ausschaut. Bitte.
Aufgrund einer Studie an einer englischen Universität ist es egal, in welcher Reihenfolge die Buchstaben in einem Wort stehen. Das einzig Wichtige dabei ist, dass der erste und der letzte Buchstabe am richtigen Platz sind. Der Rest kann total Blödsinn sein und du kannst es trotzdem ohne Probleme lesen. Das geht deshalb, weil wir nicht Buchstabe für Buchstabe einzeln lesen, sondern Wörter als Ganzes.
Oh, bravo. Dankeschön. Also wenn man den Kauderwelsch einem Erstklässler gibt, verzweifelt er, glaube ich. Warum? Weil der liest noch Buchstabe für Buchstabe. So wie wenn du eine Fremdsprache, also ich zumindest, wenn ich eine Fremdsprache gelernt habe, dann ging das so, ja, so Buchstabe für Buchstabe und erst zum Schluss, ah, so heißt es das, ja. Aber das ist die Fähigkeit, die wir haben mit unserem Hirn. Ist das nicht erstaunlich? Ich finde das einfach krass. Also wenn du das einem Hund hinlegst, glaube ich, dass auch er das nicht abwauen wird. Das ist etwas Besonderes, was Menschen haben, unter vielen Eigenschaften. Und wir haben auch ein Phänomen, dass in unserer Welt der Verstand ganz, ganz wichtig ist. Und es ist auch gut so. Warum? Der Verstand kommt von Gott. Amen? Gut. Der Verstand kommt von ihm. Das heißt, Gott ist nicht blöd. Er ist hypergescheit. Er ist die Quelle aller Weisheit. Die Bibel sagt sogar, dass Jesus die Quelle aller Weisheit und Erkenntnis ist. Also auch die Dinge, die wir heute als Menschen noch nicht wissen, die weiß Jesus schon. Das heißt, bei ihm fängt alles an. Aber ein Teil hat er uns gegeben. Und so dieser Verstand, den wir haben, der ist mächtig und echt super. Und manche von uns sind da ein bisschen schärfer geschnitzt, manche anderen brauchen ein bisschen länger. Aber letztendlich leben wir davon, dass wir rationale Entscheidungen treffen können. Wir haben Erfahrungswerte, wir lernen dazu und dann treffen wir Entscheidungen aufgrund unseres Wissens. Wir können auch miteinander reden hier, ihr versteht mich, warum? Weil ihr mal gelernt habt, Deutsch zu verstehen. Und das läuft nicht aus dem kleinen C, leider, sondern das läuft aus dem Verstand. Das merkst du, wenn du eine neue Sprache lernen musst. Da hilft dir es nichts, nur die Hände aufzuhalten. Sondern das muss geübt werden, ja. Da muss der Kopf mitmachen. Ich war jetzt gerade auf der Mehr-Konferenz in Augsburg letztes Wochenende. War jemand auch dort? Ja, euch habe ich auch gesehen. 11.000 Menschen. Unter mehreren Sachen ist mir ein Satz ins Herz gefallen, wortwörtlich, und der hat auch mit dem Herzen zu tun. Und zwar hat einer der Sprecher Folgendes gesagt: Der Verstand ist super und mächtig, aber er war nie dazu bestimmt, die Position des Herzens einzunehmen. Und da kommen wir jetzt hin, dass wir ein Problem haben. Dass wir nämlich vor allem in unseren Breiten fast alles durch den Verstand filtern. Bis auf ein paar Esoteriker. Wir akzeptieren, was logisch ist. Und das ist ja okay. Wir haben aber eine Fähigkeit fast schon verloren, als Nationen hier im Westen. Das ist das Spirituelle. Während wir das abschaffen, und du kannst ja jede Sendung anhören, die du willst, ja, auch im Fernsehen, wenn irgend möglich, wird was reingewirkt, mindestens gegen Christen, habe ich so das Gefühl. Während wir da versuchen, das alles abzuschaffen, ist der Rest der Welt höchst religiös. Nicht nur christlich, auch anderweitig. Aber warum? Weil die Menschen haben eine Fähigkeit, nämlich zu spüren, dass es außerhalb des Verstandes und des Sichtbaren noch etwas anderes gibt. Nicht jeder kennt unseren Jesus. Aber die Menschen sind so gemacht von Gott, dass sie sich ausstrecken nach einer größeren Macht noch. Und wir wissen das intuitiv. Aber hier bei uns haben wir das abgebügelt. Das heißt aber nicht, dass wir deswegen Recht haben. Wir, die wir hier sind, wir glauben an Jesus. Und Jesus hat die Dinge, die in der Bibel beschrieben sind, ganz besonders gesagt. Er hat noch viel mehr Sachen gemacht und gesagt, die gar nicht alle reingepasst haben in die Bibel. Aber er hat, als er zum Vater ging, nachdem alles erledigt hatte, was er zu tun hatte, hat er etwas Ultrawichtiges gesagt, was wir alle kennen. Und zwar finden wir das in Matthäus 28. Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Oder im Ohr, am besten noch im Herzen. Jesus sagt, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Jesus sagt von sich berechtigterweise, ob ich es glaube oder nicht, mir ist alle Macht gegeben alle Macht, nicht ein bisschen Folklore im Himmel. Und jetzt war ich treu bis in den Tod und bin auferstanden und jetzt bekomme ich ein paar Huldigungen. Nein, Jesus sagt, mir ist alle Macht gegeben. Alle Macht. Ist es da nicht nur logisch, dass ich Freund werden will mit dem, der alle Macht hat? Das würde ich doch als Mensch tun. Wenn ich jemanden wüsste hier, der massiven Einfluss hat, dann würde ich schauen, dass das mein Freund wird. Man kann ja nie wissen. Aber es wäre doch gut, immer auf der Seite des Siegers zu sein, oder? Und nicht bei den Losern. So viel Egoismus habe ich schon. Jesus sagt, mir ist alle Macht gegeben. Und zwar nicht nur im Himmel, der für uns so weit weg erscheint, sondern auch hier. Und dann geht der Satz weiter oder seine Aussage. Darum, er sagt, deswegen, weil mir alle Macht gegeben ist im Himmel und auf der Erde, darum geht und macht alle Völker zu Jüngern. Anderes Wort für Jünger, Nachahmer, Nachfolger. Repliken, Kopien von ihm. Ein Jünger ist jemand, der macht das nach, was der Meister macht. Wenn du in der Lehre warst, in der Ausbildung, in der praktischen Ausbildung, dann hast du erst mal geguckt, was die da eigentlich tun. Und ich hoffe, du hast dann in der Elektrik auch gelernt, das so zu tun, wie das der Meister macht. Wenn du in manche Länder kommst, hat man da gewisse Zweifel, wenn man sieht, wie die verkabelt sind. Dann weiß man nicht, welches Kabel geht wohin. Aber die, so kannte ich das aus dem Süden da, dass die Azubis die ganze Zeit zuschauen, was der Chef macht und die tragen die Kabel und alles, aber sie machen nichts selber. Und irgendwann sagt der Meister so, und jetzt gehst du zum Kunden. Man kann sich vorstellen, wie das endet. Das ist der Stromausfall noch das Geringste. So, und dann geht's weiter. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir haben das ein bisschen angesprochen und viele von euch sind auch getauft. Wer hat sein Leben Jesus schon gegeben und sich taufen lassen? So, du gehörst zu diesen, die hier erwähnt sind. Warum macht das Jesus in der Zusammenfassung des mächtigsten Auftrags im Zusammenhang mit seiner Allmacht so klar? Weil es ein Zerbruch ist mit dem Tod und mit der Macht der Finsternis. Ein Bekenntnis, ich gehöre zu Jesus. Ich gehöre jetzt zu dem, der alle Macht hat. Deswegen lasse ich mich taufen auf den Namen Jesu. Ich lasse mich auf ihn taufen, weil ich damit erkläre, dass alles, was vorher war, nichts gilt für mich, sondern ich gehöre meinem Herrn. Und diese Entscheidung, die treffe ich im Verstand, aber sie kommt eigentlich aus dem Herzen, weil ich beschlossen habe, dass mein Leben so werden soll wie das des Meisters. Ich gehöre zu seiner Truppe. Und dann geht's weiter. Und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Da sind nicht nur die Do's und Don'ts. Zum Beispiel, segnet die euch fluchen. Schimpft nicht über die, die meckern über euch. Ja, betet für die, die euch verfolgen. Tut gut denen, die euch hassen. Das sind so schwierige To-Do's, finde ich manchmal. Weil mein eigener Mensch möchte es eigentlich andersrum handhaben. Aber Jesus hat noch viel mehr gesagt. Er hat gesagt, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat mich in sich aufgenommen. Ich glaube, du hast letzte Woche darüber gepredigt. Falls ihr da Nachholbedarf habt, hört sie euch nochmal an. Jesus hat krasse Dinge gesagt. Warum? Weil es nicht um eine Mitgliedschaft im Reich Gottes geht. Es geht nicht darum, ein Bappel zu kriegen hier oder einen Sticker, ich gehöre zu Jesus. Sondern es geht um Leben und Tod und es geht um Anteilnahme an der Herrlichkeit von Jesus. Das, was Gott sich für uns von Anfang an gedacht hatte, was wir aber verloren hatten. Und deswegen sollen wir in alle Welt gehen und den Menschen erzählen, hey, Jesus ist der, der alle Macht hat. Deswegen heißt es in Markus, wenn ihr auf Skorpione und Schlangen tretet, wird es euch nicht schaden. Warum? Weil der Auftrag so groß ist und so mächtig. Wenn ihr Kranken die Hände auflegt, dann wird es ihnen besser werden. Und selbst wenn ihr was Tödliches trinkt, wird es euch nicht schaden. Nicht Selbstzweck, sondern auf den Fokus Jesus. Diese ganzen Dinge sind nur in der Bibel, weil es um Jesus geht. Es geht um niemand anders. Und warum in dem Ganzen? Was bedeutet jetzt, Jünger zu werden? Jünger bedeutet, ich werde so wie das Original. Ich werde so wie Jesus. Das ist nicht der Wunsch, sondern das ist die hochheilige Aufgabe des Heiligen Geistes in uns allen, die wir Jesus nachfolgen. Da ist der Geist Gottes beständig dran, ob ich es glaube oder nicht, ob ich mich danach fühle oder nicht, ob ich gerade wieder Bockmist gemacht habe und nicht weiß, wie ich zurückkomme. Er ist beständig an diesem dran. Weil das ist das, was der Vater im Himmel sich vorgenommen hatte, dass jeder an Jesus Glaubende wieder ein Ebenbild von Jesus wird in seinem Charakter, obwohl wir alle unterschiedlich aussehen und eine andere Persönlichkeit haben. Aber das Wesen von Jesus, das soll in uns hineinkommen. Die Bibel sagt, damit Jesus der Erste unter seinen Brüdern sei und Schwestern. Von derselben Familie, aber mit dem gleichen Geist und der gleichen Art wie er selbst. Der, der alle Macht hat, möchte in uns seine Macht repräsentieren. So dass das wie so ein Sieb, ja, leuchtet durch alle Öffnungen durch. Warum? Weil er in uns lebt. Das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes in unserem Leben. Wer ist denn nun Jesus eigentlich? Was macht Jesus eigentlich? Warum? Wir wissen, er kam auf die Erde, weil er ans Kreuz gehen musste für unsere Schuld. Und auch auferstanden ist, aber da gibt es noch etwas Größeres drin, was die Menschen vorher nicht hatten. Und es ist auch die einzige Sache, um etwas noch Größeres zu entdecken. Und zwar heißt es hier im Hebräer 1, in dem Sohn, also in Jesus, zeigt sich die göttliche Herrlichkeit seines Vaters. Denn er ist ganz und gar Gottes Ebenbild. Auf Deutsch: Wenn du Jesus siehst, siehst du den Vater. Das hat er sogar selber gesagt. Wenn ihr mich seht, dann seht ihr den Vater. Das heißt, wenn ich in der Bibel lese und ich lese Eigenschaften von Jesus und wie er ist und was er tut, dann verstehe ich, wie Gott tickt. Dann lerne ich das Herz Gottes kennen. Wenn ich lese, was Jesus wichtig war, dann weiß ich, was ist Gott wichtig. Jesus und der Vater sind eins. Das ist nicht nur, weil sie so eng zusammen sind, sondern weil sie gleich sind. Sie haben die gleichen Charaktere. Sie haben die gleiche Art. Und deswegen, als Jesus auf die Welt kam, kam die Offenbarung in Person. Endlich wissen wir, dürfen wir wissen, wie Gott wirklich ist. Menschen, heute kannst du sprechen über Gott. Ja, und alle haben ihre eigene Vorstellung, wer Gott ist. Da haben wir gar kein Problem. Manche denken gar nicht an was Religiöses. Für die ist Work-Life-Balance Gott. Oder Geld machen ist Gott. Manche haben da gar kein schlechtes Gewissen dabei. Wenn du aber über den Namen Jesus redest, dann kann es brenzlig werden. Denn damit legst du dich fest. Jesus ist nicht ein imaginärer Gott irgendwo im Nichts, sondern er war hier auf der Erde, er ist zum Anfassen gewesen und wir haben ganz klare Belege, Beweise und Einsichten, wie er war. Und plötzlich wird Gott sehr klar definiert, wer er wirklich ist. Und deswegen steht die Finsternis auf, denn Gott, ja, kann jeder machen, was er will. Aber wenn es um Jesus geht, dann ist sie da dagegen. Denn Jesus hat von sich gesagt, es gibt nicht viele Wege nach Gott. Es gibt nur einen einzigen Weg zu dem echten Gott. Und zwar nicht dem Gott, den ich mir ausmale, sondern zu dem wahren Gott, den ich widerspiegel, sagt Jesus. Und das bin ich selber. Ich bin der Weg, sagt Jesus. Ich bin der Weg. An Jesus kommt kein Mensch vorbei. Kein Wesen kommt an Jesus vorbei. Und weißt du, wenn wir hier weiter lesen, dann heißt es, sein Wort ist die Kraft, unglaublich, die das Weltall zusammenhält. Sein Wort, durch das alles erschaffen ist, ist dieselbe Kraft, die dafür sorgt, dass nicht alles vergeht. Wir wissen von der Bibel her, dass es einen Tag gibt, wo die Erde vergehen wird, einfach sich auflöst. Da drin steckt die Kraft des Wortes von Jesus. Noch ist aber Gnadenzeit und wir leben hier. Und jetzt verstehst du vielleicht auch, warum die Bibel so viel Nachdruck legt, warum der Paulus immer wieder darüber spricht, erneuert euer Denken. Ihr dürft nicht mehr so denken wie die Menschen, die Jesus nicht kennen, sondern lernt zu denken wie er. Trefft Entscheidungen, wie er sie treffen würde. Das mache ich nicht von heute auf morgen, das ist ein Prozess des Wachsens und das ist, was Jüngerschaft ist. Ich lerne jeden Tag dazu, Jesus ein Stück ähnlicher zu werden. Sein Charakter soll in mir Platz einnehmen. Wenn Menschen dich ansehen, in 2 Jahren sollten sie nicht sagen, ach, du bist wie immer. Bloß nicht. Sagen, hey, du hast was. Letztes Mal war auch gut, aber da ist noch was Neues. Warum? Weil der Heilige Geist in dir was hervorgebracht hat. Die Bibel nennt es die Früchte des Heiligen Geistes. Und das ist sein Lieblingsthema. Er möchte Früchte in unserem Leben hervorbringen. Und eigentlich möchten wir das auch. Denn wir sind so gestrickt, dass wir erfolgreich sein möchten in unserem Leben. Oder? Egal in welchem Bereich. Aber keiner von uns möchte irgendwie so eine nichtssagende Sache machen. Das genügt uns nicht. Jeder, und wenn es nur so klein ist, lebt davon, dass er einen Erfolg zum Schluss hat. Und das ist eine göttliche Geschichte. Aber sie ist nicht nur auf das Menschliche beschränkt, sondern es bedeutet, dass Gott in unserem Leben etwas hervorbringen will, was ihn immer mehr repräsentiert, immer herrlicher widerspiegeln lässt. Und das ist, was der Heilige Geist in uns tut. Er gibt uns ein Sehnen danach, mehr von der Herrlichkeit Gottes in uns zu entdecken. Und das Erste, was du dir am besten fett auf deine neu gepinselte Wand schreibst, ist, ich höre auf, schlecht über mich zu reden. Warum? Gott hat am Anfang in der Bibel, ist es beschrieben, gesagt, lasst uns Menschen machen, aber nicht irgendwelche, mal einen neuen Prototyp, nach unserem Bild. Du und ich sind gemacht nach Gottes Ebenbild. Und Gottes Ebenbild ist so wichtig, auch im Neuen Testament gibt es da Stellen dazu, dass Mord und Selbstabtreibung und solche Dinge ganz schwierige Themen sind. Warum? Weil jeder Mensch nach dem Ebenbild Gottes gemacht ist. Und das Erste ist, dass ich sage, ich denke nicht mehr negativ über mich selber. Ich muss lernen, meine Taten zu trennen von meiner Person. Ich muss sagen, was Gott über mich sagt. Was Jesus über mich sagt. Wenn ich ihn kennenlernen möchte und ich möchte näher oder ich möchte werden wie er, dann brauche ich seine Gedanken in meinem Leben. Was er über mich sagt. Warum? Er hat alle Macht. Er hat mich gemacht. Wie sollte ich bessere Ideen über mich haben als er? Und deswegen, wenn ich in die Bibel reingehe und ich nehme die Aussagen der Schrift, dann sind das Schätze, die der Heilige Geist lebendig machen möchte in meinem Leben. Er möchte zu mir sprechen und er möchte es aufschließen, sodass das nicht nur Worte sind, die jeder lesen kann, weil sie in der Bibel steht, sondern die plötzlich kraftvoll werden in meinem Leben. Ich möchte euch dann ein Beispiel zeigen. Ja, mal hier eins weiter. Wir Menschen bestehen aus Körper und Seele zum Beispiel. Also am Anfang hat Gott Menschen gemacht, er hat Erde genommen, hat den Adam da gemacht und dann hauchte er sie an oder ihn und dann kam der Lebensatem rein. Er hat sie zu einer lebendigen Seele werden lassen. Und das weißt du, Seele hat auch ganz viel mit Gefühl und all diesen Dingen zu tun. Ich habe zum Beispiel vorgestern eine Wurzelbehandlung bekommen hier, die mich seit gestern Abend bis heute Morgen intensiv begleitet, erinnert mich an so kleine Babys, wenn die nicht schlafen wollen und in ihrem Bettchen aufstehen und sagen, ah! Also der Körper ist uns sehr präsent. Und je älter du wirst, hier nicht, ich schon, dann merkt man, dass manche Dinge nicht mehr so flott gehen oder ja, die Verrenkungen mit linkes Bein hinter das rechte Ohr, ich konnte es noch nie, aber kann ich jetzt auch nicht. Es gibt einfach Prozesse, die kann ich nicht ändern. Oder Leute sind sehr sportlich, egal was andere üben, sie kommen da nie hin. Oder es gibt Dinge, wo ich äußerlich sage, och, wenn ich doch so aussehen würde wie der. Ey, wir sind, wie wir sind. Der Körper ist ein Teil unseres Lebens, aber nur einer. Es ist gut, wenn man da Oil of Sealers und wie sie alle heißen da drauf tut vielleicht, aber Der Körper ist nicht alles, es gibt noch die Seele. Die Seele, der Sitz auch unserer Persönlichkeit. Jeder Mensch hat eine Persönlichkeit. Das wissen wir, wenn wir miteinander zu tun haben. Denn mancher geht uns echt auf den Wecker und einen anderen finden wir toll, wenn wir mit ihm zusammen sind. Jeder hat eine Persönlichkeit. Aber es gibt noch was. Gott hat uns gemacht als Menschen, an einem Körper, einer Seele, und er hat uns einen Geist gegeben. Der Geist ist eigentlich der Part, der mit dem Schöpfer Gott kommuniziert und zusammenarbeitet. Das Problem ist, dass ganz am Anfang schon der Entstehung der Menschheit die Menschen gesagt haben, was brauchen wir den Gott? Wir wissen selber, wie es geht. Denn wir haben ja schließlich einen Teil seiner Eigenschaften. Wir sind Ebenbild, nach dem Ebenbild Gottes gemacht und haben damit gewisse Eigenschaften wie er. Jetzt ist aber das Problem, dass in aller Regel die Reihenfolge der Rangordnung in unserem System Mensch so aussieht, zum Beispiel. Der Körper ist uns so präsent, die Seele ist in der Mitte und federt es ab, was der Körper nicht mehr schafft oder versucht es zu tünchen und sich gut was einzureden. Aber der Geist ist ganz unten, er ist verkümmert. Warum? Weil er nicht wirklich lebendig ist. Er hat so ein Kabel, was rumhängt, aber es dockt nicht an bei Gott. Du kannst es auch andersrum nehmen und sagen, ja, dann sind halt Menschen eher seelisch gestrickt, sehr emotional, haben eine ganz krasse Persönlichkeit. Das Äußere ist gar nicht so schick. Ja, aber dann ist die Reihenfolge so. Aber es ist immer noch nicht das, was Gott sich vorgestellt hat. Denn das, was eigentlich Gott sich gedacht hat, ist diese Version. Dass der Geist des Menschen die Herrschaft im Menschen hat. Und dass dann die Seele das umsetzt. Weißt du, das, was wir tun, ist fast immer, oder hat fast immer als Basis, dass wir etwas fühlen. Wir fühlen etwas und dann handeln wir. Nicht nur spontan, sondern überhaupt. Ah, da fühle ich mich nicht so gut dabei. Wir fühlen uns gut, wenn dieses oder jenes Setting dann ist. Und das gibt uns die Freiheit, was zu tun. Zum Beispiel, wenn jetzt einer von euch nach vorne käme, oh, da mein Herz flattert. Das hat nichts damit zu tun, dass die Punkte, die du sagen würdest, nicht wichtig sind. Aber dein Gefühl ist ganz schön heftig. Aber so ist das nicht von Gott gedacht. Er möchte, dass der Geist des Menschen lebendig wird. Er ist da. Wir haben die Fähigkeit, in das Unsichtbare hinein zu flunkern. Wir wissen das. Selbst in unserer verstandesmäßigen Gesellschaft gibt es eine Menge Menschen, die sich in esoterische und sogar okkulte Dinge hineinbegeben. Wir haben diese Fähigkeit zu erahnen, dass da was ist. Wenn der Geist Gottes aber kommt, dann macht er unseren Geist lebendig. Das ist wie die Kabel verbunden. Da ist etwas dann am Entstehen, wo plötzlich der Geist neues Leben hat und das hat Auswirkungen auf Seele und auf Körper. Und wir dürfen erleben, dass Wunder passieren, dass wir heil werden in unserer Seele, in unserer Persönlichkeit, genauso wie in unserem Körper. Warum? Weil Gottes Reihenfolge wieder stimmt. Und wir bekommen eine andere Art zu denken. Und diese Art von Denken ist nicht nur verstandesmäßig, sondern ein Denken vom Herzen. Wir spüren es, noch bevor wir es in Worte fassen können. Wir erleben Jesus und das Wirken des Heiligen Geistes, noch bevor wir genau sagen können, wieso, weshalb. Warum? Weil der Geist Gottes unserem Geist, dem menschlichen Geist, sagt die Bibel, eine Bestätigung gibt, dass wir Kinder Gottes sind. Anderes Wort, Zeugnis heißt es in der alten Übersetzung. Ja? Der Geist Gottes gibt unserem Geist Zeugnis, dass wir Gottes Kinder sind. Das heißt, die zwei arbeiten zusammen. Und das ist, wo Jüngerschaft passiert. Dass wir uns danach ausstrecken, in die Gesinnung von Jesus zu kommen. Und wir kommunizieren nicht über unsere Beine, wir kommunizieren nicht über unsere Emotionen, sondern in erster Linie kommunizieren wir über den Geist, den Gott uns gegeben hat. Und darin nehmen wir auf all das, was der Heilige Geist in uns hineinlegt und freisetzt. Und manchmal wirst du freigesetzt von Dingen und du weißt gar nicht, wie es passiert ist. Ja, weil die Kraft des Heiligen Geistes da ist. Und diese Kooperation zwischen Heiliger Geist und meinem Geist, die bringt mich dahin, dass ich wachse geistlich. Ich kann den Charakter von Jesus allerdings in mir nicht selbst reproduzieren. So, wenn Jesus jetzt sagt, werdet so wie mir, ahmt mich nach. Paulus zum Beispiel sagt auch, ahmt mich nach, denn ich ahme Christus nach. Also so auf Deutsch, Paulus würde hier stehen und sagen, ey Leute, falls ihr nicht wisst, wie es geht, schaut mich an, wie ich lebe. Und ich schaue auf Jesus, wie er gelebt hat. Und dann passt es. Das wäre doch mal eine Sache, dass du sagen könntest zu einem jemand in deiner Kleingruppe oder wie auch immer, ey, ahme mich nach. Das, was ich mit Jesus erlebt habe, das kannst du auch erleben. Ehrlichkeit, Großzügigkeit, Hingabe, ein dienendes Herz. Da würden wir uns schämen, sowas zu sagen. Aber wenn meine Augen auf Jesus sind, dann färbt das ab auf mein Leben. Muss doch sein. Deswegen sind wir noch nicht perfekt, weil wir ständig wachsen müssen. Aber wir sind Leuchten, ein Abglanz von dem, wer Jesus ist. Wir alle sehen in Christus mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit Gottes, wie in einem Spiegel. Wir sehen jetzt Jesus gerade nicht persönlich, aber wir sehen ihn wie in einem Spiegel. Und dabei werden wir selbst in das Spiegelbild verwandelt und bekommen mehr und mehr Anteil an der göttlichen Herrlichkeit. Möchtest du Anteil an göttlicher Herrlichkeit haben? Das ist das Werk des Heiligen Geistes. Das ist, wo ich sage, Herr, verändere mich. Das ist nicht was, was ich damals zu meiner Bekehrung gemacht habe. So viele Menschen sind stehen geblieben bei ihrer Bekehrung und sagen, ja, jetzt habe ich ja das Ticket in den Himmel. Jüngerschaft, Nachfolge bedeutet, ich werde ständig verändert. Und wenn ich etwas an Veränderung erlebt habe, bekomme ich noch mehr Hunger, dass Jesus noch mehr tun kann. Denn das Gute an den Früchten des Heiligen Geistes ist, die beißt du nicht ab und sind sie weg, sondern die wachsen nach. Und sie werden immer mehr. Und du weißt gar nicht, was da alles passiert. Und andere sagen, wow, deine Geduld, hey, früher warst du so. Und jetzt hast du so viel Geduld. Geduld ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Die wächst in schwierigen Umständen. Aber sie wächst. Das ist was er machen möchte. Wer bewirkt das Ganze? Und das nimmst du als eine Verheißung mit und sagst, Herr Jesus, ich genüge dir nicht. Da steht es, das bewirkt der Herr durch wen? Durch seinen Geist. Durch den Heiligen Geist. Das heißt, wieder, Partnerschaft mit dem Heiligen Geist. Und dann im nächsten Vers, ich habe hier noch einen aus Philipper 2, da heißt es, Gott selbst wirkt ja in euch nicht nur das Wollen, ach Herr, ich möchte doch so gerne, sondern auch das Vollbringen, um damit seinen Plan zu erfüllen. So, du musst nicht erst schauen, dass du es irgendwie hinkriegst, sondern du sagst, Herr, bitte. Ich möchte es lernen. Ich möchte da weiterkommen. Ich habe nicht genug bisher. Wenn du als Christ an den Punkt kommst, dass es eigentlich passt, so kann nicht sein. Die Tiefen Gottes sind unergründlich. Und ich schätze mal, wenn wir im Himmel sind, werden wir noch genug haben, ständig in Erstaunen und Faszination zu geraten über die Größe Gottes. Geschweige denn hier auf der Erde. Jesus hat es mal so gesagt, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, bringt reiche Frucht. Und jetzt kommt der krasse Satz, denn ohne mich könnt ihr gar nichts. Ja, Moment, ich kann doch essen, ich kann hingehen. Ja, ja, aber geistlich kriegst du nichts auf die Reihe. Denn ohne ihn bist du weg. Das ist wie, wenn du die Rebe wegnimmst vom Weinstock, dann zerfällt sie nicht zu Staub. Aber nach und nach wird sie verdorren. Und das ist, wie das in unserem Leben ist, und das kennen wir alle. Wenn unsere Beziehung mit Jesus Mangel leidet, dann ist es so ein Dürrwerden auf Raten. Wir merken das oft erst nach einer gewissen Zeit, dass eigentlich irgendwas nicht passt. Aber das Gute ist, ich kann jederzeit zurückkommen. Warum? Weil der das Wollen in mir schafft, auch das Vollbringen schenkt. Und weil es das Werk des Heiligen Geistes ist. Und er möchte meine Hand da drin haben. Und als letzten Vers möchte ich euch diesen hier vorlesen. Morgen für morgen, ich weiß nicht, wer von euch Frühaufsteher ist, weckt er in mir das Verlangen, von ihm zu lernen, wie ein Schüler von seinem Lehrer. Das Verlangen ist eins. Dann zu sagen, ich möchte, Herr. Ich schau dir in die Augen, Jesus. Ich möchte dazulernen. Ich möchte wachsen. Und das ist meine Einladung für die nächsten Wochen, Monate, die wir jetzt haben, wo wir ungefähr bis Ostern uns mit dem Thema Jüngerschaft in allen möglichen Dingen da befassen, auch geistliche Gaben und so weiter, dass du einen Hunger in dir zulässt. Der Hunger kommt, wenn du Jesus glaubst, gibt es den Ansatz von Hunger, weil der Heilige Geist das in dir tut. Die Bibel sagt es, er erzeugt das Verlangen. Und das Vollbringen auch. Was dazwischen rein muss, ist mein Ja. Und Heilige Geist ist ein Gentleman, heißt es so oft. Er macht nicht einfach was mit der Brechstange. Und darf ich euch mal bitten, aufzustehen zum Schluss noch? Es ist eine Möglichkeit, dass du jetzt hier und heute sagst, Jesus, ich gehe auf den zweiten Teil dieser Reise, Jüngerschaft. Ich kenne dich schon, ich weiß schon viel von dir, aber für die nächsten Wochen lade ich dich ein, dass du dich mir offenbarst in einer ganz neuen Tiefe, die ich bisher nicht kannte. Und wo du auch dem Heiligen Geist sagst, Heiliger Geist, bitte, ja, verändere mich. Lass mich Jesus sehen. Lass mich ihm ähnlicher werden. Da musst du nicht mühen, da musst du nicht alles wissen, da musst du dich auf ihn verlassen. Das ist etwas wie ein Angebot an dich als Christ, dass du sagst, Herr, ich möchte mehr. Und die nächsten Wochen sprichst du zu mir. Und er liebt es, das zu tun. Er hat es verheißen. Und weißt du, wenn du nicht alleine klarkommst, es gibt so eine wunderbare Verheißung, wo zwei oder drei eins werden über eine Sache, soll es ihn werden. Und was würde passieren, wenn wir als Gemeinde sagen, wir nehmen diese nächsten Wochen in Einheit und sagen, ja, Herr, es gibt noch so viel mehr. Wir haben Hunger nach dir. Wir möchten dir begegnen. Und du lässt das in dein Herz fallen. Wir lassen das in unser Herz fallen. Und er kann ganz neue Dinge tun. Denn wir haben noch ein großes Land vor uns, ein geistliches Land, das einzunehmen ist. Und wir brauchen noch viel Freisetzung von den Dingen, die uns Jesus versprochen hat. Möchtest du darauf zugehen? Möchtest du das für dein Leben in Anspruch nehmen? Es steht dir und mir zur Verfügung, weil es der Wunsch ist von Jesus, ausdrücklicher Wunsch, und weil er den Heiligen Geist geschickt hat, um das in Erfüllung zu bringen. Und alles, was du und ich sagen müssen, ist, ja, bitte, ich bin dabei. Komm, lass uns zusammen beten, wenn du möchtest. Jesus, du bist hier und deine Gegenwart ist da. Und Heiliger Geist, du wirkst in uns. Und ich weiß, Herr, dass du große Freude daran hast, an jedem Herz, das jetzt eine Berührung hat und eine Entscheidung treffen möchte, um mehr von dir zu empfangen. Herr, du bist der das ganze All in seiner Hand hält. Es ist mir zu hoch, das zu begreifen. Aber ich möchte dir ähnlicher werden. Ich möchte, dass mehr von dir in mir sichtbar wird. Herr, ich möchte das Alte hinter mir lassen und mich nicht ständig in dem gleichen Wirbel bewegen, sondern nach vorne gehen und das ergreifen, wofür du mich berufen hast, als ein Nachfolger Jesu. Herr, ich bitte dich, dass du in mir wirkst. Und wenn das dein Wunsch ist, weil magst du deine Hände heben, so auch als eine Hilfe, dass du dich ausstreckst nach ihm. Komm du, tu du dein gutes Werk in mir. Ich lade dich ein, Heiliger Geist, dass du mit mir zusammenarbeitest und dass du mich lehrst, dass du mir zeigst, wie Jesus ist und wie ich ihm besser folgen kann und dass du mit deiner Kraft kommst und das Unmögliche in Mögliches verwandelst. Und dass ich erleben darf, wie die Fülle in Jesus wirklich aussieht. Herr, so möchte ich jeden segnen, der diesen Wunsch in seinem Herzen hat, für die nächsten Wochen und Monate, dass es eine Zeit ist wie in einer dicken Oase, wo man aufatmen kann, wo Altes abfallen darf und wo Neues entstehen kann. Denn du bist ein Gott, der Neues tut. Herr, und das spreche ich aus über uns als Gemeinde, dass wir in einen neuen Level der Hingabe und der Tiefe mit dir gehen dürfen. Und etwas mehr noch erleben werden, wie wunderbar du bist und wie kraftvoll. Wir rühmen den Namen Jesus. Halleluja. Nutz mal noch ein paar Sekunden, dass du ihm selbst etwas sagst, so für dich in deinem Herzen. So sei es in Jesu Namen. Amen. Amen.